ARD. MDR Kultur. Diskurs.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe, sagt Katrin Wenzel. Und wir sind mit dem Diskurs außer Haus heute im Dresdner Albertinum, wo seit heute und bis zum 31. Mai in einer großen Ausstellung sich das Werk von Paula Modersohn-Becker und das von Edvard Munch gegenüberstehen. Die großen Fragen des Lebens ist die Schau überschrieben und wie es zu diesem interessanten Projekt gekommen ist, was Paula Modersohn-Becker und Edvard Munch zumindest in der Kunstgeschichte miteinander verbindet und welche Rolle Dresden dabei spielt, darüber kann ich jetzt mit den beiden Initiatoren und Kuratoren sprechen. Herzlich willkommen Birgit Dalbajewa und Andreas Dehmer.
Hallo.
Hallo.
Als erstes, was erwartet die Besucherinnen und Besucher im Dresdner Albertinum? Worauf können sie sich freuen?
Rein zahlenmäßig auf über 150 Kunstwerke, ein schöner als das andere. Ganz viele Werke von Paula Modersohn-Becker, so viele wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr in Dresden zu sehen gewesen sind. Und natürlich auch die erstmalige Begegnung mit der Kunst von Edvard Munch.
Sie können gespannt sein auf Werke, die ergreifen von ihrer Thematik her, weil sie so viele Punkte des Lebens berühren, das uns alle betrifft. Und sie können sich freuen auf Farbe, sie können sich freuen auf Malerei, Peinture möchte man fast sagen, deren Intuition ergreift, deren Prägnanz ergreift. Sie können sich freuen also auf diese Gemälde, auf Zeichnungen, auf Holzschnitte, die ganz reduziert auf den Punkt gebracht erfassen, was den Menschen ausmacht, Gesichter erfassen und die einem tatsächlich emotional begegnen.
Wie ist es denn zu diesem Projekt überhaupt gekommen, Birgit Dalbajewa, Andreas Dehmer, Paula Modersohn-Becker und Edvard Munch in einer Ausstellung? Denn schon allein der 150. Geburtstag von Paula Modersohn-Becker am 8. Februar, also heute, schon das wäre ja ein Anlass, die gebürtige Dresdnerin in Dresden zu zeigen.
Das Projekt hat tatsächlich einen langen Vorlauf. Andreas Dehmer hat sich schon vor etlichen Jahren intensiv mit dem Werk von Paula Modersohn-Becker befasst. Und wir haben uns beide unabhängig voneinander mit der Zeit um 1900 tiefgreifender befassen können. Aus dieser langjährigen Beschäftigung heraus haben wir gesehen, dass es zwischen diesen beiden ja so eigenständigen und unverwechselbaren Werken Berührungspunkte gibt, die richtig interessant sind, die vibrierend interessant sind. Das ist inhaltlich der Fall. Sie befassen sich beide mit Themen, die im Kreislauf, im Zyklus des Lebens vorkommen. Und beide berühren damit Punkte, die in dieser Zeit virulent waren in den Diskussionen. Das Wort Leben wurde richtiggehend ein Schlagwort, ein Kampfbegriff, wenn man sich gegen Altes wenden wollte. Wenn man sagen wollte, Intuition, Lebendigkeit ist viel wichtiger als verknöcherte Wissenschaft. Da gebrauchte man das Stichwort Leben. Wenn man reformieren wollte, dass der Mensch wieder näher an der Natur und an Natürlichkeit sein müsse, mit Vegetarismus zum Beispiel, mit Umweltschutz, dann war das Wort Leben in aller Munde. Und für Künstler war es hochinteressant, Symbole zu finden, wie der Mensch ein Leben verbringt, von der Geburt über die Kindheit, die Reifezeit bis zum Tod. Also solche Lebensstufen, solche Lebenszyklen in eine Bildform zu bringen, das war ein Thema, was viele Künstler umgetrieben hat. Nur Paula Modersohn-Becker und Edvard Munch finden ihre ganz eigene Form dafür.
Dass sich die beiden auch intensiv mit dem Leben beschäftigt haben, entnimmt man ja auch ihren Schriften selber. Also zum Beispiel, wenn man an dieses berühmte Zitat denkt von Paula Modersohn-Becker, mein Leben ist ein kurzes, intensives Fest, wohingegen dann Edvard Munch Zusammenstellungen von seinen Bildern als Lebensfries bezeichnet. Das zeigt ja schon mal an, dass sie wirklich sich sehr, sehr stark mit diesem Thema auseinandersetzen und mit den verschiedensten Thematiken, die natürlich das Leben birgt. Die großen Fragen sind nicht wenige. Sie bieten uns auch keine Antworten, aber sie stellen Themen zur Disposition, künstlerisch, die uns auch heute noch beschäftigen.
Sind denn die beiden Künstler eigentlich schon mal zusammengedacht worden vor dieser Ausstellung jetzt?
In diesem Maßstab, wie wir es jetzt zeigen, nicht. Es ist tatsächlich die erste große Ausstellung, die das Werk beider so gegenüberstellt. aber in Einzelfällen in Ausstellungen durchaus. Zum Beispiel in der Kunsthalle Bremen gibt es zwei Meisterwerke. Eines, das ein Kind zeigt von ihr, und eines, das ein Kind zeigt von ihm. Die hängen schon lange in einem Saal nebeneinander. Und wenn man in den Schubladen der Kunstgeschichte sucht, dann wird man sie verschiedentlich auch in einem Kapitel finden, weil die Wegbereiter des Expressionismus, so werden sie öfter bezeichnet, natürlich in einer Chronologie aufgeführt werden. Insofern gibt es da Berührungspunkte. Es gab auch einen Autor, Günter Busch, der besonders tief in ihr Werk eingedrungen ist und die großen Monographien zu Poller, Modus und Becker geschrieben hat. Und er hat tatsächlich mal einen Aufsatz geschrieben, wo er versucht hat, so einen Wesenskern beider Kunst zusammenzudenken. Und er wählt tatsächlich als Beispiel, wo es eine Koinzidenz gibt, die Abbildung zum Alter von beiden. Also wo beide wirklich alte Menschen in so eine große Symbolik erheben. Also es gibt hier und da einen Punkt. Aber es noch einmal vor dem Hintergrund des zeitgeschichtlichen Kontextes, also dieser Begriffe zu leben, zu denken, das ist ein neuer Ansatz, und ich bin auch überzeugt, dass wir damit eine Forschungslücke füllen, und zwar wirklich in Form einer Ausstellung. Oft bringt man das ja nicht zusammen, dass eine Ausstellung auch ein Forschungsinstrument sein kann. Und ich glaube sehr wohl, dass die Zusammenschau der Bilder, der Originale, dass das ein Denken über die Künstler voranbringen kann.
Also man hat auch schon in Dresden durchaus vor über 100 Jahren daran gedacht, die beiden als sich nahe Künstlerpersönlichkeiten vorzustellen. Das war Paul Ferdinand Schmidt, der damalige Direktor des Stadtmuseums, der ja auch wirklich die ersten Gemälde von Modus und Becker damals für Dresden gesichert hat. Die wurden dann als entartet beschlagnahmt und verkauft. Der hat schon in den 20er Jahren gesehen, dass zwischen Modus und Becker und Munk und Nolde eine künstlerische Wesensnähe bestünde.
Paula Modersohn-Becker und Edvard Munk in Dresden. Beide haben Beziehungen in die Stadt. Vielleicht beginnen wir mit Paula Modersohn-Becker. Sie ist 1876 in Dresden geboren. Sie ist in Dresden aufgewachsen. Sie ist qua Geburt eine Mitteldeutsche. Die Familie mütterlicherseits stammt aus Thüringen, die des Vaters aus Sachsen. Welche Rolle spielt Dresden bei Paula Modersohn-Becker?
Dresden ist für Paula Modersohn-Becker essentiell. Ohne Dresden gäbe es sie ja gar nicht. Sie ist in der Friedrichstadt geboren und sie hat auch hier die längste Zeit ihres Lebens gelebt. Also man rechnet die ersten 12 Jahre bis zum Umzug nach Bremen, wo dann sie nochmal einige Jahre sich im Elternhaus aufhielt und dann nach Worpswede gezogen ist. Aber das waren immer etwas kürzere Intervalle. Deswegen auch eine ganz grundlegende Prägung hat sie hier in Dresden erfahren. Und dazu war die Friedrichstadt auch kein schlechter Platz, denn sie war ja oder ist immer noch ein Stadtteil nahe der Elbe. Das große Gehege nur einen Steinwurf entfernt, und wo hätte man in Dresden mächtigere und größere Landschaftseindrücke haben können als dort, wie man weiß, spätestens seit Caspar David Friedrich, als der das große Gehege 1840 ja schon gemalt hat. Und die Familie hat ja auch durchaus sich bewegt und war in der Sächsischen Schweiz, war im Umland Dresdens wandern unterwegs und vor allen Dingen aber auch kulturell. Der Museumsbesuche standen an der Tagesordnung. Sie kannte die Gemäldegalerie oder auch damals noch königlichen Museen sehr gut und hatte sie auch dann nach dem Vortrag von Dresden immer wieder regelmäßig besucht. Ebenso die Kunstausstellungen, die hier ab 1897 ja auch immer größere Bedeutung erlangt hatten. Also das war hier ein Wurzelgrund, der für ihre Kunst durchaus sehr, sehr wichtig gewesen ist.
Paula Modersohn-Becker, Edvard Munk. Wie sah denn Munks Beziehung zu Dresden aus? Ein paar Sachen sind schon angeklungen, aber ich glaube, da gibt es noch mehr dazu zu sagen. Andreas Dehmer.
Ja, Edvard Munk kam schon relativ früh nach Dresden, also ziemlich bald nach seiner großen Skandalausstellung in Berlin, mit der er ja den künstlerischen Durchbruch feiern konnte, mit der er auf einen Schlag berühmt geworden ist im damaligen Deutschen Reich. Wenige Monate später war er fast mit denselben Bildern in Dresden präsent, in einem Kunstsalon, der nur wenige Jahre existierte, aber der Avantgarde-Kunst gezeigt hatte und es sich auch traute, diesen Künstler zu zeigen. Und da hat sich Munk zum Beispiel auch zum ersten Mal in Dresden aufgehalten, in einem unbekannten Ort, aber nahe der Elbe, schreibt er an seine Tante. Und fortan war er fast unzählige Male in Dresden präsent an verschiedenen Ausstellungen 1898, 1900, 1906. Die Stadt wohl auch durchaus sehr wertgeschätzt und liebgewonnen. Letzten Endes hat er dann als eines der letzten Dokumente aus Deutschland einen kleinen Film gedreht mit Sequenzen aus Dresden.
Davon kann man auch Fotos in der Ausstellung sehen?
dieser ganze kleine, relativ kurze Film wird in der Ausstellung zu sehen sein. Man kann die Sophienkirche wiedererkennen, die Hofkirche, den Theaterplatz. Dresdnerinnen und Dresdner werden ihre Freude haben, dann nochmal intensiver auf Spurensuche zu gehen.
Also die Werke Munchs konnte man sehen in Dresden, auch zu DDR-Zeiten übrigens, 1983/84 in einer Gastausstellung der Nationalgalerie Oslo und des Munch-Museums. Mit Paula Modersohn-Becker war das schon schwieriger. Natürlich konnte man einzelne Werke von ihr sehen, aber sie war trotzdem so etwas wie ein Mythos. Paula Modersohn-Becker erkundete man viele Jahre lang, vor allen Dingen durch ihre Tagebücher und Briefe. Die waren so etwas wie ein Überlebensmittel zu DDR-Zeiten. Auf dem 1982 im Kiepenheuer Verlag erschienenen Band ist von Paula Modersohn-Becker von das Selbstporträt mit Kamelienzweig abgebildet, auf der Rückseite ihr wunderschöner Feldblumenstrauß in einem Bürgelkrug, ein Bild, das seit Jahrzehnten in der Moritzburg in Halle hängt. Wer dieses Buch damals zu DDR-Zeiten besaß, der hütete das eigentlich wie ein Heiligtum. Wie ist das mit der Rezeptionsgeschichte von Paula Modersohn-Becker? Sie starb 1907 mit nur 31 Jahren im Kindbett an einer Embolie. Sie hinterließ etwa 700 Gemälde und etwa 1400 Handzeichnungen. All das fand sich nach ihrem Tod in ihrem geliebten Atelier bei Bauer Brünjes in Worpswede. Fast keiner, weder ihre Familie noch ihre Freunde, ahnten damals etwas von der wirklich revolutionären Kraft, die in diesem Werk steckte, mit Ausnahme von ihrem Ehemann Otto Modersohn und Rainer Maria Rilke. Zu Lebzeiten hat Paula Modersohn-Becker nur 3 Bilder verkauft. Wie ist das Werk von ihr überhaupt in die Welt gekommen?
Dass es in die Welt kommt, das geht tatsächlich nicht zu ihren Lebzeiten in größerem Maßstab los. Nach der Novemberrevolution, nach Abschluss des Ersten Weltkrieges, gab es eine große Begeisterung für ihr Werk. Es sind einige wenige Künstler wie Bernhard Höttger und natürlich ihr Ehemann Otto Modersohn, die sich hauptsächlich darum kümmern, dass ihr Werk bekannt wird. Aber es gibt dann auch eine ganze Reihe expressionistischer, bewegter Autoren, die geradezu hymnisch schildern, wie Paula Modersohn-Becker Leben erfasst. Auch da taucht dieser Begriff Leben wieder auf. Es wird erstaunlicherweise 1927 ein Personalmuseum gegründet, ein Personalmuseum für eine Künstlerin, die noch nicht vor so langer Zeit verstorben ist. Das ist etwas Besonderes, das hatten auch wenige Künstler. Also insofern, sie hat das nicht mehr erlebt, dass sie so wichtig wurde und durchaus in den Insiderkreisen gefeiert wurde. Aber natürlich hatte das ein schnelles Ende, weil die Nationalsozialisten ihre Bilder ebenso diffamierten als entartet wie die von Munch. Und tatsächlich nochmal zu diesem Bekanntheitsgrad über die Bücher in der DDR. Die Malerin Christine Schlegel hat uns erzählt, wie sie Katalogbücher, oft ja nicht so große, opulente Bücher wie heute, schon früh kaufte, hütete wie ihren Augapfel. Die Malerin Gudrun Brühne hat ein Bild von Paula Modersohn-Becker in ihrem Hintergrund gemalt. Gerade Malerinnen haben sich identifiziert mit Paula Modersohn-Becker, deren Suche nach dem eigenen im Verborgenen. Sie hat in ihrem Atelier gearbeitet, wissend, dass viele nicht verstehen, was sie da tut, und trotzdem ihr Ziel definiert, ihre Ziele erreicht und daran wirklich hart gearbeitet. Und das war Vorbild.
Lassen Sie uns auf beide Künstler zurückkommen. In was für einer Zeit lebten und arbeiteten Sie? Wie sah die Welt aus um 1900?
Wenn man die Welt im Kleinen nimmt, und wir sind wieder mal in Dresden, könnte man sagen, die Pferdekutschen verschwanden allmählich, die Straßenbahnen fingen an, ohne Tierkraft bewegt zu werden. Es gab elektrisches Licht, es gab ja diesen ganzen industriellen Fortschritt. Und alles, was noch so im mittleren 19. Jahrhundert noch sehr rural geprägt war, ging immer mehr in eine Differenz auf von Land und Stadt. Die Städte wurden immer größer, die Metropolen entwickelten sich mit München, mit Berlin, auch Dresden. Und in solche Teilchenbeschleuniger taumelten dann auch manche Künstler und wurden entsprechend auch erstmal durchgewirbelt, aber haben in dieser bewegten Zeit durchaus ihren Weg gefunden und dann da entsprechend spannende Kunst gemacht.
Ja, das Großstadtleben bot viele Nervenreize und beide Künstler, sowohl Edvard Munch als auch Paula Modersohn-Becker, äußerten sich dazu. Und beide suchten ja auch immer wieder den Rückzug ins Ländliche. Natürlich ist das eine Scheinflucht. Ne? Natürlich hatte Paula Modersohn-Becker genauso viel Sehnsucht nach den Anregungen in Paris, wie es für sie wichtig war, sich in Worpswede konzentrieren zu können, zurückziehen zu können. Sie beschrieb das manchmal, dass die Wahrnehmung fein gestimmt sein muss und dass man dazu eine gewisse Konzentration und Ruhe braucht. Auch so ein Thema, was aktuell ist und uns heute berührt. Paula Modersohn-Becker fand diesen Ort in Worpswede, ländlich von Bremen, ein Stück entfernt gelegen. Und Edvard Munch zog sich immer wieder zurück, mal ins Thüringische, in kleine Orte, mal nach Warnemünde zur Heilung, zur Gesundung. Er hatte dann in den Sommern ein Fischerhaus in Asgardstrand bei Oslo erworben. Also dieser Wechsel zwischen Stadt und Land, der ist symptomatisch für die Zeit und der war für beide wichtig. Das ist ein Teil der Lebensreformbewegung. Das ist eine sehr vielfältige Bewegung. Auch wenn sie nicht Protagonisten dieser Bewegung waren, waren sie doch da sehr involviert im Umgang eben mit dem Wechsel zwischen Stadt und Land, im Umgang auch mit Körperlichkeit. Körperlichkeit, Leiblichkeit hatte eine ganz neue Bedeutung. Nicht die Kopfseele, schrieb Nietzsche, sondern die Leibseele sei das Einzige, was Wahrhaftigkeit aufnehmen könnte im Leben. Also man braucht das Sinnliche, das Körperliche, bei Nietzsche auch das Rauschhafte, um tatsächlich die Jetztzeit wahrnehmen zu können. Das war ein Gedanke, der natürlich für Künstler sehr interessant war und auch für einen Künstler wie Munch, der in der Bohème in Berlin sich auch entsprechend bewegte und diese Legitimation, es gibt gar nicht nur das Gut und Böse, das Tugendhaft und das Verwerflich, sondern man kann eine Lebensmoral anders aufbauen, wie das von den Philosophen kam, das war natürlich für Künstler hochinteressant, das war befreiend. Und das ist der Hintergrund, warum man tabulos Themen bearbeiten kann, wie sie eben Munch bearbeitet.
Man kann an der Stelle nochmal nach Dresden zurückgucken. Es gab das Bilsbad, es gab Lamanns Sanatorium, in den letzten Jahren gar nicht selten Thema gewesen, denn Franz Kafka war dort, Rilke war dort. Ich glaube, Munch hat geplant, dorthin zu gehen. Also das sind natürlich ikonische Orte für die lebensreformerische Bewegung, die eben ihre Spuren auch hier in Dresden hinterlassen hat.
Absolut. Und Heinrich Lamann war ja auch eine wirklich wirksame Kraft innerhalb der Lebensreformbewegung. Diese gestiegene Konzentration auf den Körper, auf körperliche Gesundheit und überhaupt das Körperbewusstsein war ihm ja als naturkundlichem Arzt sehr am Herzen gelegen und hat dazu auch Schriften verfasst zur Ernährung, auch zur Befreiung des weiblichen Körpers durch das Tragen von Reformkleidung. Also auch insofern bestimmt auch interessant für so eine junge Künstlerin wie Paula Modersohn-Becker. Und er hat ja auch einer Lehrerin von Paula Modersohn-Becker empfohlen, nackt zu malen, um die Haut atmen lassen zu können und diese Idee eben möglichst ohne gesellschaftliche Zwänge und Konventionen sich der Kunst hinzugeben, ist da darin etwas verborgen und die hat ihr schon sehr gut gefallen. Wurde dann nicht praktiziert letzten Endes, das war in Berlin auch nicht durchsetzbar mit Sicherheit, aber das sind Gedankenspiele, die ja alle um diese heilenden und stärkenden Kräfte von Licht und Luft und Wasser und Natur allgemein sich drehen und in deren Karussell sich beide Künstlerpersönlichkeiten ja auch durchaus wiedergefunden haben.
Und Edvard Munch hat es in die Tat umgesetzt in Warnemünde, wenn ich das richtig sehe.
Absolut. Es gibt auch in der Ausstellung Fotos zu sehen, wie man den Künstler beim Luft- und Lichtbaden zusehen kann, hüllenlos, aber auch malend. Seine Kollegen oder beziehungsweise Mitbadenden auch im Zustand, wie Gott sie schuf. Und das hat er auch dort ein bisschen im Verborgenen machen müssen, weil diese Bereiche waren abgetrennt. Aber für ihn war das sehr wichtig. Also man merkt da auch bei ihm noch eine stärkere Hinwendung zum Leben. Man sagte immer, dass Munch so ein von Ängsten und Problemen beladener Künstler gewesen sein. Aber man darf nicht vergessen dabei, dass er durchaus ja auch ein Kämpfer gewesen ist. Er hat sich ja bis zu seinem 80. Lebensjahr durchgeschlagen und hat letzten Endes auch geschafft, sich vom Alkohol zu lösen. Und diese Lebenskraft, die in ihm steckt, auch das möchten wir in dieser Ausstellung zeigen.
Diese Nähe in diesen Auffassungen, wie man das Leben reformieren und verändern könnte, die ist wichtig. Die ist auch wichtig für den Impetus. Man will verändern, man will nicht bei der Konvention bleiben. Und dann wird es aber nochmal interessant, wenn man näher an die Werke herangeht. Während andere Künstler auch aus diesem Gestus des Protestes heraus agierten, aber eine ganz ästhetisierende Formsprache dafür fanden, den Symbolismus, waren Paula Modersohn-Becker und Munk, jedem auf seine eigene Weise, ein anderer Weg wichtig. Nicht das Ästhetisieren, nicht das Schwärmerische, nicht ein allzu großes Pathos, sondern eine schlichte, eine höchst persönliche, eine sehr expressive Form dafür zu finden. Da ist ein Unterschied, der sehr wichtig ist und der die beiden, wie gesagt, jeden auf seine Weise auszeichnet. Und da kann man nochmal die Werke im Einzelnen betrachten. Was ist da in der Formsprache wichtig?
Also, alles zu studieren im Albertinum in Dresden, Paula Modersohn-Becker und Munk. Mal abgesehen von allen zu bewältigenden Aufgaben und wahrscheinlich auch Problemen, gibt es für Kuratoren in so einer Ausstellung Lieblingsbilder? Und falls ja, weshalb? Birgit Dalbajewa und Andreas Dehmer.
Ja, natürlich gibt es Lieblingsbilder, aber das ist sehr facettenreich. An manchen Bildern fasziniert einen die Malerei selbst, an anderen Bildern auch die Umsetzung des Thematischen. Und um nun mal ein Bild herauszugreifen, von Munk gibt es ein Landschaftsbild, Allee im Neuschnee ist der Titel. Man sieht eine krude, nach hinten geklappte Allee, eine Straße, die verschneit ist, blendend weiß. Links und rechts gesäumt von Bäumen, deren Geäst fast violett gezeigt ist. Die Stämme, von Moos bewachsen, sind gelbgrün, die leuchten, also eine Koloristik, die einen erfasst. Und ganz vorn auf dieser Straße, in völlig anderen Farbtönen, sieht man gerade noch die zwei Hüte von zwei Menschen, die diese Allee hinabgehen, in Rot und in Blau. Dieses Bild ist in der Koloristik so feinfühlig, dem kann man sich kaum entziehen. Und wenn man sich bewusst macht, wie kommt er zu so einer kompositorischen Lösung, diese Straße so vehement im Bild sich verengen zu lassen, dann kommt man schnell darauf, dass Munk natürlich Fotograf war, dass Munk Filme schaute, dass Munk selbst filmte später dann. Das ist das neue Sehen der Zeit, was er schon in seinen Bildern umsetzt.
Ich würde entsprechend ein kleines Gegenstück wählen, und zwar aus dem Sommer. Paula Modersohn-Becker hat in Paris im Juni oder Juli 1906 ein ganz hinreißendes Bild gemalt von zwei jungen Kindern, nackt, die eng aneinander gestellt sind, in stummer Zwiesprache vereint und sich auch Früchte auszutauschen scheinen. Die eine hat eine Zitrone in der Hand, die andere eine Orange. Beides auch Lieblingsfrüchte von der Malerin, die sie immer wieder auch in Stillleben miteinander arrangiert und kombiniert, und woran man auch sehen kann, dass für sie Leben in jedem kleinen Gegenstand steckte. Also sie sah auch im kleinsten Zweig eines Baumes oder eben auch in diesen Früchten und Bohnen und Karotten, alles, was sie so malte, was sie ihre Umgebung so fand. Kleine Lebewesen, die wiederum auch eine Geschichte erzählten, und das ist auch der Ausspruch überliefert, dass sie in diesen Stillleben arrangierten Früchten, dass das ihre Märchen gewesen seien, ihre eigenen Märchen.
Mich faszinieren auch die Zeichnungen von Paula Modersohn-Becker. Sie vermag es, in einer einfachen Umrisslinie ein Kind zu erfassen. Und diese Einfachheit, wie das Kind in seiner Silhouette so ganz klar dargestellt ist, das ist etwas sehr Besonderes. Bei Munk in der Grafik gibt es anderes, aber Vergleichbares. Er kann zum Beispiel ein Paar, das verschmilzt im Kuss, als einen Block darstellen. Auch die Gesichter sind zusammengeschmolzen. Und das zu vergleichen, von einem Bild zum anderen zu wechseln, das macht die Ausstellung, ja, für mich regelrecht aufregend.
Großartige Kunst ist zu betrachten, die Bilder von Paula Modersohn-Becker und Edvard Munk in der Ausstellung »Die großen Fragen des Lebens« bis Ende Mai 2026 im Dresdner Albertinum. Erdacht und mit vielerlei Hilfe in die Tat umgesetzt, haben diese Ausstellung die beiden Kunsthistoriker Birgit Dalbajewa und Andreas Dehmer. Ich danke Ihnen beiden für die instruktiven Auskünfte.
Ja, auch unsererseits vielen Dank, und wir freuen uns natürlich auf den Besuch in der Ausstellung.
Es war eine Freude. Leben Sie wohl.
Und unbedingt hinzuweisen ist an dieser Stelle noch auf den informativen Katalog zur Ausstellung aus dem Dresdner Sandstein Verlag. Er trägt, wie die Ausstellung selbst, den Titel »Die großen Fragen des Lebens«, Paula Modersohn-Becker und Edvard Munk. Er kostet 25 Euro und ist im Museumsshop und natürlich über den Buchhandel zu beziehen. Ich bin Katrin Wenzel, bedanke mich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Zeit.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.